Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, lasst uns schnell anfangen. Ich muss nämlich gleich rüber zur Münchner Sicherheitskonferenz und meine Grundsatzrede zum Weltfrieden halten. Nur ganz kurz, wie ist es euch ergangen in dieser Woche?
Sehr gut. Also ich bin ja hier in meiner Ferienwohnung in Sachsen. Ich hatte noch Glück, ein bisschen Schnee zu bekommen zum Langlaufen. Aber ansonsten ist es hier ganz entspannt. Also gute Zeit.
Meine Hände zittern noch von körperlicher Arbeit. Ich bin jetzt nicht mehr gewohnt. Ich musste, wir haben ja ganz im Norden erstaunlicherweise sehr viel Schnee und Eis und es soll etwas angeliefert werden mit einer Ameise. Wer aus dem Logistiksektor kommt, der weiß, was das ist. Damit werden die letzten Meter gemacht. Ja, und die können nicht so gut mit Schnee und Eis. Also 2 Stunden lang habe ich Schnee und Eis geschippt. Ich zitter am ganzen Körper.
Ich schenke dir so ein Held der Arbeit-T-Shirt mal.
Ja. Noch 3-mal mehr, dann kriege ich das.
Held der körperlichen Arbeit. Wunderbar, rein in die Themen. Wir diskutieren die Frage, ob sich gerade eine große Rotation an den Aktienmärkten vollzieht. Wir versuchen herauszufinden, wann es endlich ein großes Krypto-Comeback gibt. Wir haben die möglicherweise sichersten Aktien der Welt mit dabei. Wir verraten unsere Favoriten unter den deutschen Nebenwerten. Eine Hörerfrage von Uwe ist am Start. Iron by the Dip fragt Uwe. Wir werden noch mal so ein bisschen unsere Highlights, Lowlights, Überraschungen der laufenden Berichtssaison einordnen. Und ein Aktienduell, last but not least, BASF steigt in den Ring gegen Brenntag. Und wer sich da durchsetzt, das werden wir nachher erfahren. Hörerfragen, so wie die von Uwe, www.buy-the-dip.de, eine wunderbare Homepage zu einer wunderbaren App, alle Infos einsammeln, App downloaden, vollkommen gratis und dann wirklich formidablen Content genießen. Unter anderem auch den Extra-Podcast, den wir immer mittwochs dort reinstellen. Also da tobt sich immer einer von uns dreien dann aus zu einem bestimmten Themenkomplex, kommt sehr, sehr gut an. Also ist eine ganz normale Podcast-Episode, solltet ihr einfach mal auschecken. So, dann lasst uns jetzt rein ins erste Thema, die große Rotation an den Aktienmärkten. Sebastian, hol uns ab, was ist da los? Wer rotiert?
Wer rotiert? Ja, wenn man so den Kursverlauf anschaut diese Woche und nachdem wir ja von Donnerstag auf Freitag auch Schwäche hatten bei einzelnen Aktien, könnte man denken, hier wieder KI und Tech und Software rotiert. Da auch, aber wenn man sich mal so die verschiedenen Anlageklassen anschaut, also beispielsweise Schwellenländer, und dann kann man ja wunderbare Ratios, also Verhältnisse machen, indem man beispielsweise den S&P nimmt und lässt diesen teilen beispielsweise durch den MSCI Emerging Markets Index oder ETF, und dann kann man immer sehen, wer momentan stärker ist. Und wir hatten über viele Jahre hinweg wirklich das Phänomen, dass die USA natürlich am stärksten waren von allen Ländern, dass Schwellenländer eigentlich abgestraft wurden und keiner groß investieren wollte, weil einfach gerade Industrieländer und da vor allem die USA so stark waren. Dann haben wir auch gesehen, dass Nebenwerte nicht gefragt waren, sondern eher nur die großen Werte. Und dann haben wir auch gesehen, dass Tech eigentlich wieder bei den großen Werten am meisten gefragt war, als beispielsweise irgendwelche Value-Titel oder konservativere Dividendentitel. Und da muss ich sagen, beobachte ich jetzt momentan, auch wenn man diese Verhältnisse mal anlegt, auch charttechnisch Ausbrüche über gewisse Linien, die dafür sprechen, dass im Markt momentan eine Rotationsbewegung abläuft. Das heißt, dass nicht nur komplett auf KI gesetzt wird, auf Tech, sondern dass gerade kleinere Werte wieder in den Fokus kommen, dass gerade auch Schwellenländer wieder deutlich besser laufen als zum Beispiel ein MSCI World Index in diesem Jahr. Also kurzum, die These ist hier, die ich mitgebracht habe, sehen wir hier eine große Rotation oder ist es jetzt nur mal so ein kurzweiliges Interesse von Investoren an anderen Sektoren? Und dann wird es sich wieder zurückverlagern und alles läuft wieder über KI. Also, wie seht ihr das? Haben wir eine Rotationsbewegung und sollte man sich jetzt breiter aufstellen oder bleibt es beim Alten und große Tech-Werte aus den USA dominieren weiter?
Also für mich ist das eine und das andere richtig. Das heißt, es ist gar kein Widerspruch. Ich glaube, die Rotation in Value findet zum Teil auch statt, weil der Markt fragt, okay, wer profitiert von Value? Wir haben hier schon mal vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon ein paar Monate, die These geäußert, oder ich habe sie geäußert und ihr habt mir zumindest nicht laut widersprochen, dass das vielleicht ein Jahr wird, in dem die Hyperscaler nicht unbedingt outperformen werden, weil der Markt genau drauf schaut, wer investiert wie viel und wie viel bekommt er dafür. Und ich glaube, dass zum Teil, wenn man sich anschaut, welche Value-Sektoren hier gerade, Transport haben wir gesehen, Logistik haben wir gesehen, Consumer haben wir gesehen. Also wer profitiert von KI, wer profitiert von dieser Entwicklung und das so schnell rausrotiert wird aus Software, das haben wir ja gesehen. Und wo ist das Kapital hingeflossen? Diejenigen, die möglicherweise dadurch dann ihre Margen, wenn auch nur leicht, erhöhen können. Aber das macht eben im Industriebereich, wo die Margen grundsätzlich viel niedriger sind, macht es natürlich einen Unterschied, wenn du 1, 2, 3% mehr Marge hast. Insofern widerspricht sich das, finde ich, gar nicht. Und dass hier Nebenwerte, die aber oft immer noch milliardenschwer sind, dann davon profitieren, das passt eigentlich zu dem Bild in Kombination mit dem schwachen Dollar. Und unter dem Aspekt, ja, also das Timing ist dann immer eine Frage, aber dass die Hype, dass das, und das ist ja deine Frage zum Schluss gewesen, also ich finde, Mean Reversion ist super gefährlich. Wenn man sich anschaut, wie die Welt sich verändert, dann zu sagen, ja, ab in 3 Monaten wird sie sein wie immer. Also das glaube ich nicht, dass wir diese De-Dollarisierung, die ist zwar schleichend, die wird aber weitergehen, dass man fragt, wer profitiert von KI, das wird weitergehen, dass die Hyperscaler kritisch beäugt werden hinsichtlich ihrer CapEx-Ausgaben, das wird weitergehen. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist etwas, was mit dem wir durchaus in den nächsten Monaten rechnen dürfen.
Also wenn ich nochmal kurz rein darf, dann würdest du aber sagen, diese Rotation hängt am KI-Narrativ. Also es ist eigentlich weniger so, dass Investoren sagen, hey, wir gehen mal weg von Neo-Cloud-Anbietern und AI hin zu Nebenwerten, die was anderes machen, hin zu Schwellenländern, sondern eigentlich ist es eine Rotation weg von KI-Werten zu anderen Anlageklassen, die aber von KI wiederum profitieren. Also ist es eigentlich eine verbreitete KI-Story, müsste man sagen. Und KI ist dennoch wieder das alles bestimmende Thema, auch innerhalb dieser Rotation.
Bezogen auf den US-Markt würde ich das so sehen. Was die Emerging Markets angeht, das sind Profiteure aus meiner Sicht von dem starken Rohstoffzyklus. Man schaut sich mal an, die BHP, die Rio Tinto, Übernahme Glencore ist jetzt erstmal abgesagt. Die sind ja regelrecht durch die Decke gegangen. Das sind Rohstoffwerte. Wenn man sich anschaut, wie einige Kupferwerte durch die Decke gegangen sind. Freeport hat es jetzt auch nach Ewigkeiten, nach vielen, vielen Jahren geschafft, hat ein neues Allzeithoch markiert. Und das ist für mich der Grund, warum die Emerging Markets outperformen. Und da, wenn man bullish ist für Rohstoffe, darf man auch bullish sein für Schwellenländer. Und dementsprechend glaube ich, das ist etwas, ich würde jetzt nicht in meinem langfristigen Portfolio meinen Anteil an Emerging Markets Werten oder an ETFs auf 50% hochfahren. Das würde ich nicht machen. Aber dass man im aktiven Handel das berücksichtigt, was hier gerade passiert, das halte ich für gegeben.
Plus bärisch für den Dollar, also latent bärisch. Ohne dass man jetzt davon ausgeht, dass der Dollar komplett in die Knie geht. Das ist ja auch nochmal ein Treiber, schwacher Dollar, Emerging Markets. Aber wir beobachten ja auch, abseits jetzt von KI, doch auch eine Rotation rein in eher defensive Sektoren. Also dass jetzt zum Beispiel der S&P 500 gerade -2 oder -3% macht und die Consumer Staples, also die Basiskonsumgüterbranche, gerade mit +8% year-to-date dasteht. Das ist ja jetzt zumindest mal nicht in allererster Linie nur mit KI zu erklären, oder?
Nee, also defensiv. Also Defensive ist derzeit gefragt, wenn man sieht, ja, ich meine, die Aktionäre von Amazon oder von Microsoft, fast alle von den großen Werten hatten eine schwache Woche hinter sich. Die können ja nochmal sich einigermaßen entspannt zurücklegen. Wenn man sich anschaut, welche AI-Werte, wie die abgestraft wurden teilweise, dann ist das ja schon richtig heftig. Und ich denke mal, dass viele Anleger hier investiert sind. Wir sprechen ja nachher auch noch, also dass die Hörerfrage von Uwe in diese Richtung geht, das wundert jetzt nicht. Aber das sind eben Risk-On-Werte. Und wenn der Markt keine Risk-On-Stimmung hat, dann kommen die eben teilweise auch zweistellig unter Druck. Das ist für mich aber ein vorübergehender Effekt. Also die KI-Story ist für mich nicht vorbei. Und die KI-Bubble, die gibt es aus meiner Sicht vielleicht, aber sie ist zumindest noch nicht in einem Stadium, wo ich glaube, dass sie platzt.
Ja, es ist auch, wenn man mal reinschaut, ich hatte neulich eine super interessante Grafik gesehen, ich glaube, das war von von Steno Research, also dem Hedgefonds aus Dänemark, dass die großen Hyperscaler natürlich in diesem Jahr viel investieren, also 650 Milliarden Dollar werden investiert. Dieses Geld fließt natürlich auch an viele Firmen, die damit dann entsprechend die Aufträge abarbeiten. Aber was interessant ist, ist, die großen Hyperscaler können sich das im Moment noch leisten. Oder sie nehmen teilweise, ich glaube, es war was Alphabet, mit Kapital auf, mit einer 100-jährigen Anleihe. Aber wenn man reinschaut, verglichen zur Dotcom-Blase, da hatten die führenden Unternehmen viel, viel mehr Kredit aufgenommen zu viel schlechteren Konditionen. Also man kann noch nicht davon sprechen, dass eine Alphabet jetzt im Junk-Bereich schon Kapital aufnimmt, weil anders ihnen kein Geld mehr geliehen wird. Also auch da muss man sagen, die Summen, die im Raum stehen, sind gigantisch groß. Aber es ist noch nicht ein Punkt, wo man sagt, die Finanzierung erfolgt über fragwürdigste Methoden, sondern es ist alles noch irgendwo im Rahmen. Also solange es so ist, würde ich sagen, vielleicht ist es eine beginnende Blase, aber es ist noch nicht so, dass George Soros kommt und Öl reinschüttet, weil er sagt, jetzt kommt die Fahnenstange.
Exzellenter Punkt, Sebastian, weil das der ganz, ganz große Unterschied ist, dass die, wenn man sich Sorgen macht um CapEx-Ausgaben, man spricht dann von, das sind Bubbles. Und das haben teilweise auch viele Analysten meines Erachtens nicht richtig eingeordnet. Absolut zu betrachten, so und so viel wird hier investiert, ist kein Bubble-Indicator, wenn das, was hier investiert wurde, Free Cashflow war. Und das war in weiten Teilen der Fall. Du hast es angesprochen, Alphabet hat jetzt eine Anleihe rausgegeben, die im Übrigen heftigst überzeichnet war. Da ist überhaupt keinen Ärger zu sehen. Und ich glaube, ansonsten, ja, Amazon ist es noch gewesen. Die hatten, glaube ich, 160, 170 Milliarden Free Cashflow und werden 200 Milliarden CapEx ausgaben. Das heißt, 30 Milliarden werden sie sich an Kapital besorgen. Wenn das mal so sein wird, dass die das Gefühl haben, wir müssen noch viel mehr machen und dann müssen sie wirklich Schulden aufbauen. Das ist ja noch gar nicht der Fall. Bisher konnten sie das alles bezahlen. Und deswegen, das ist einfach noch kein Bubble-Indikator, der hier aufleuchtet.
Aber Moment, ich sehe hier gerade ein Thumbnail. Beck warnt, also damit ist Dr. Andreas Beck gemeint, die Blase platzt und die Headline ist, darum wird KI-Blase, tatsächlich, also ich lese jetzt nur vor, darum wird KI-Blase platzen und das bedeutet es für deine Aktien.
Also, ja, finde ich einen exzellenten Titel, sollten wir uns alle mit aufschreiben und machen wir auch. Wenn er sagt,
300.000 Leute haben das gesehen. Entschuldige, wenn ich da kurz reingehe. 300.000 Leute haben das gesehen. Also laufen da jetzt 300.000 Leute Gefahr, da irgendwie einer falschen Interpretation der Fakten aufzuliegen?
Er kann ja recht haben. Wenn er schlau genug ist, er ist ja auch schon lange dabei, dann sagt er, das wird passieren und packt aber keinen Zeitstempel dran. Dann ist es zwar für die 300.000 mehr oder weniger wertlos, aber wir wissen alle, das merken die nicht, während die das sehen. Ich meine es nicht böse, aber du hast den Eindruck, der Mann hat ja vollkommen recht, der warnt hier. Das ist ja, kann es nicht weitergehen. Hey, ich mache das nun auch lange genug und wir alle, ich könnte jede Woche 4 Videos machen mit Warnung, was alles nicht so weitergehen kann. Politisch nicht weitergehen und geopolitisch und was hier nicht passt bei uns in unserem System und so weiter. Das passt ja alles. Aber wem helfe ich denn damit, wenn ich nicht sage, wann das passiert? Also ja, die KI-Blase wird platzen und zwar heftigst. Und ich glaube, das wird einer der größten Korrekturen, die wir sehen. Und jetzt? Was jetzt? Wann ist das? 2028 oder 2030? Nochmal, ich habe das Video nicht gesehen. Vielleicht sagt er, das passiert jetzt gerade und wir stehen im Sommer, stehen wir 30% tiefer. Dann Chapeau, ich mag's, wenn sich einer aus dem Fenster lädt, wenn er sagt, das wird passieren. Ja, Glückwunsch zu den 300.000, aber mit der Aussage kann man nicht viel anfangen.
Aber ist das wirklich alles nur KI oder gibt es, lass uns mal versuchen, andere Faktoren hier noch mit einzubeziehen, weil wir müssen ja jetzt auch mal darüber reden, dass wir ja auch tendenziell der Auffassung waren, dass die Liquidität ausgeweitet wird. Also zumindest haben wir festgestellt, dass das QT im Dezember ausgelaufen ist, der Fed. Es wurden noch 40 Milliarden in den letzten Monaten an Anleihen gekauft. Das ist jetzt keine gewaltig große Summe, die jetzt irgendwie für großartige Bewegungen sorgt. Aber aktuell spiegelt sich das ja meines Erachtens ehrlicherweise gar nicht in den Risk-On-Werten wieder. Warum haben wir jetzt so eine defensive Stimmung? Also wenn man jetzt mal mit Costolani wieder versucht zu argumentieren, also es gibt nur zwei Faktoren, die wichtig sind an der Börse, Geld und Fantasie. Was, also fehlt es gerade an beidem? Es ist weder genug Geld da im Markt und irgendwie geht auch die Fantasie der meisten Investoren gerade aus? Oder was haben wir gerade für eine Situation?
Ich würde es als eine Art Übergangsphase bezeichnen. Also wir waren uns ja auch Ende des letzten Jahres relativ einig, dass wir gesagt haben, wir haben hier in diesem Jahr mehr Volatilität und mehr Schwankungen zu erwarten. Das ist definitiv eingetroffen, das sehen wir aktuell. Was die Liquidität angeht, wir haben zwar viel Liquidität im Markt, aber wir haben immer noch Investoren, die auch mit dem Spitzenbleistift nachrechnen, die jetzt nicht so hart risk-on sind. Das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das ist nicht ein Anzeichen für irgendeine Blase, sondern da ist noch viel Nachdenken im Spiel von Investoren, die nicht blind draufspringen. Aber ich sehe den April jetzt als wichtig, weil im April werden wir in den USA eine starke Deregulierung bei den Banken sehen, was die Eigenkapitalvorschriften angeht, beziehungsweise auch, wie viel Kapital für entsprechende Werte dann zurückgehalten werden muss in der Bilanz. Und da werden wir mehrere, ich lasse dich gleich mehrere hundert Milliarden noch sehen, an geöffnetem Kapital, was in die Märkte reingeht. Also das sehe ich momentan als wichtigen Punkt.
Sollte das nicht eigentlich schon im Januar kommen?
Die Bankenderegulierung kommt am 1. April.
Okay.
Im Januar, also was jetzt jüngst gestartet ist, das ist ja die One Big Beautiful Bill von Trump, die ist jetzt vor kurzem in Kraft getreten und die wird, und das werden wir jetzt auch sehen, noch einen brutalen CapEx-Boom auch in anderen Sektoren auslösen, weil du verschnellerte Abschreibungen hast und Sonderabschreibungen und das wird in den USA wahrscheinlich auch einen großen Investitionszyklus noch auslösen. Also da ist einiges in der Pipeline, aber der Markt hat sich jetzt mehr fokussiert auf die Gegenwart als auf die Aussichten, dass da noch mehr Geld reinkommt. Und dann gibt's ja diese ewige Diskussion, die ich bis heute nicht verstehe, über Kevin Warsh, dass er hier so falkenhaft wäre und das ist er eben nicht. Also das sind wir uns, also mit Lars bin ich mir auf jeden Fall komplett einig. Trump nominiert ihn ja nicht, damit er wieder einen zweiten Paul hat und sich wieder die letzten Jahre aufregen muss. Also das tust du ja nicht. Und Kevin Warsh war eigentlich immer nur ein Bremser, wenn Demokraten an der Macht waren. Bei Republikanern war er teilweise viel offener. Und er ist auch jemand, er mag zwar jetzt nicht, wenn die Fed über die Bilanz steuert, also das, was du angesprochen hast, Timo, dass hier im Dezember teilweise bis zu 40 Milliarden im Monat reingepumpt wurden. Er ist aber schon jemand, der niedrigere Zinsen will. Und wenn er eben sagt, wir senken die Zinsen auf der Fed-Seite, wir lassen die Bilanz, wie sie ist und gleichzeitig wird im Bankensektor dereguliert, gleichzeitig wird über Fiskalpolitik eingegriffen, bekommst du mehr Kapital mit rein. Und das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das wird die Märkte oder den Markt noch ordentlich Auftrieb geben.
Also man muss vielleicht auch, ich hätte gedacht, Sebastian würde das anmerken, als derjenige, der alle beruhigt. Aber also der S&P 500 war im Hoch bei 7.000 Punkten und ist jetzt bei 6.835 Punkten. Also wo ist jetzt die besorgniserregende Bewegung? Ich verstehe, wenn man natürlich überwiegend auf High-Risk-KI setzt, dann wird das Depot wahrscheinlich eher 30% im Minus sein. Und wenn ich das jetzt sage, dann nicht, um irgendjemanden hier ein das schlechte Gefühl zu geben, aber ich habe jetzt nun mal eben geguckt. In meinem aktiven Portfolio bin ich, glaube ich, von meinem inklusive Buchgewinnen und Verlusten 2-2,5% unter meinem Hoch. Und im langfristigen Portfolio müsste die Hälfte, mehr als die Hälfte der Aktien ist innerhalb von 5% ihres, sagen wir mal, 12-Monats-Hochs. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber mein Depot ist nun mal blutrot und minus 30%. Wenn das vorher plus 60% stand, dann ist das okay. Ansonsten muss man einfach über die Allokation in seinem Portfolio nachdenken. Wenn ich Werte habe, die alle miteinander korrelieren, ja, und das ist selbst im KI-Bereich nicht notwendig. Also wenn wir uns die großen Werte Rechenzentren anschauen, die haben sich sehr gut entwickelt. Selbst die Rechenzentren REITs haben sich in den letzten Tagen sehr, sehr gut entwickelt gegen den Markt. Es ist also nicht so, dass hier alles unter Wasser ist. Und das wäre eher dann eine Bubble-Warnung, wenn alles mit runtergezogen wird. Es sind ganz bestimmte, es ist massiv der Software-Sektor und alles, was damit zu tun hat. Und dann sind es eben noch die Werte, bei denen man momentan die Frage stellt, wann werden die denn ihren Return on Invest haben? So, und wenn man eben nur auf die setzt, dann ist das ziemlich spekulativ, um es mal so zu formulieren.
Und wenn du dann noch Bitcoin ein bisschen zu früh gekauft hast, und, Entschuldigung, und, wie bitte?
Hand hoch, hebt die Hand, wenn ihr ein bisschen zu früh gekauft habt.
Man werfe den ersten Bitcoin, wenn man ein bisschen zu früh gebrügelt. Also, und Silber. Also, wenn du jetzt Bitcoin ein bisschen zu früh gekauft hast und dann irgendwie ein bisschen spät in die Silber-Rallye rein bist und dann irgendwie auf dein Depot schaust und dann denkst, wow, warum gibt's denn hier auch auf einmal so krasse Tagesschwankungen? Irgendwie Silber ist ja gestern am Donnerstag, also wir nehmen ja am Freitag um gerade 10.30 Uhr auf, ist ja auch schon wieder um 7% hin und her geschwankt. Und dann kann ich natürlich auch, also ich referenziere jetzt einfach mal auf ein, zwei Kommentatoren bei uns in der App, die dann halt gesagt haben, hey, also was ist das denn für eine Börse?
Ja, weil alles keinen Spaß mehr.
Ja, ja, genau. Ich werde verrückt. Was ist denn das hier? Also ja, ich, the only free lunch is Diversifikation. Und ja, das ist halt jetzt, glaube ich, wird das auch wichtiger, noch viel wichtiger, so in diesem Jahr auch ein bisschen mehr darauf zu setzen und dann also zu schauen, dass du halt nicht nur ein Fußballteam nur mit Stürmern hast, dann gewinnst du nämlich keine Meisterschaft.
Ja, und sei dir über deine Zeitebene bewusst. Es wird dieses Jahr, wir haben es mehrfach angedeutet, es wird so, es wird auch noch schlimmer werden, es wird volatil. Und wenn man angefangen hat in einer Börsenphase, und das werden nicht wenige sein, in der Markt einfach sukzessive immer weiter gestiegen ist, dann denkt man, hier stimmt doch irgendwas nicht. Man schaue sich bei all den Werten einfach mal auf 12-Monats-Basis den logarithmischen Trend an. Die sind teilweise, wenn man sich das so betrachtet im Chart, noch nah dran an ihren Hochs. Aber sie sind eben sehr volatil. Und man sollte sich darüber im Klaren sein, genau wie du es gesagt hast, Timo. Wenn ich eben immer auf das setze, was gerade in den Headlines ist, dann muss ich damit rechnen, dass die, ich halte das für verkehrt, um es einmal als Fazit zu sagen, da muss ich damit rechnen, dass mir das auch echt keinen Spaß macht. Aber da ist dann nicht unbedingt die Börse dran schuld. Und den zweiten Teil sage ich jetzt nicht, weil das sonst noch unsympathischer drüber kommt. Also für sich selber reflektieren, wie bin ich investiert? Wollte ich das so volatil oder wollte ich das nicht? Das hat man ja selbst in der Hand.
Ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, Lars, kannst du nochmal für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein logarithmischer Chart ist, das nochmal ganz kurz nur in ein, zwei Sätzen vielleicht erklären?
Ich und mathematische Dinge, also du, je langfristiger, desto eher sagt man einen logarithmischen Chart und je volatiler. Bei einem, die normale Chart-Einstellung ist regular, also eine lineare Chart-Einstellung. Das Problem bei dieser Art von Chart ist, wenn man zum Beispiel einen extremen Peak hat, dann sind die anderen, ja, also das im Verhältnis ist in einem linearen Chart jede Bewegung gleich. Dann sieht man die aber kaum noch. Das ist, sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich Öl anguckt, denn Öl war ja mal kurz nichts wert im Mai 2020. Und wenn man da so diesen Chart dran macht, dann denkt man, da ist ja danach gar nichts mehr passiert. Und in dem logarithmischen Chart wird das eben ausgeglichen, weil die im Verhältnis dargestellt werden, diese Bewegung. Und deswegen ist so die Faustregel, Charts, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Charts in Basiswerten, die sehr volatil sind, am besten die Einstellung logarithmisch empfehlen. Und weil wir so gute Follower haben, weiß ich, dass das noch jemand besser formulieren kann. Der erste Kommentar hier unter dem Video, bitte von einem Mathematiklehrer, der das noch besser macht als ich gerade. Und das meine ich nicht ironisch, sondern ich meine das ernst.
Das wäre jetzt lustig, wenn Dr. Andreas Beck als Mathematiker dann das nochmal vernünftig einordnen würde. Also, Herr Beck, wenn Sie das hören, dann melden Sie sich bitte. Also, jetzt lass uns mal rübergehen zu Krypto. Ja, interessante Fragestellung, die wir hier ausgeknobelt haben. Und zwar, ja, wann kommt denn das große Krypto-Comeback? Sebastian.
Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt, könnte man sagen. Also, ich rechne damit, also, vielleicht ist die Situation noch nicht schlimm genug, weil ich habe mir jetzt mal den Bitcoin jetzt auch mal in Ruhe länger betrachtet und ich dachte mir, der letzte Kryptowinter, den hatten wir auch so 2018 und es waren eigentlich oft Phasen, wo mehrere Anlageklassen abgerauscht sind. Also nicht nur der Bitcoin, die ganzen Kryptos, auch die Aktien. Und jetzt haben wir ja aktuell, wenn man so ein bisschen reinschaut, Richtung Oktober oder seit Oktober so eine Art Entkopplung. Also Aktien laufen ja gut, die Edelmetalle sind gut gelaufen, Rohstoffe, aber der Bitcoin an sich, der läuft halt momentan einfach gar nicht. Und ich glaube, da sind noch einige drin, die einfach jetzt so langsam kapitulieren. Die müssen erst noch raus, auch wenn du dir die Stimmungsindikatoren anschaust. Ich habe ja gerade mal bei Binance, gibt es ja den wunderbaren Fear and Greed Index. Und Lars und ich waren ja hier im Live-Event am Dienstag bei den Mitgliedern von Binance Plus. Und da war dieser Index bei 10. Mittlerweile sind wir bei 8, also extremer Angst. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nicht auf der Unterseite nochmal nach unten runtergehen können. Also gerade, wir hatten ja dieses, nennen wir es mal, Paniktief bei 60.000, das war letzte Woche. Jetzt hat der Bitcoin ein bisschen aufgeholt und kommt so langsam aber auch wieder auf Richtung 66.000 zurück. Also von daher, ich bin super positiv gestimmt, aber wir müssen jetzt mal noch drauf schauen, wann wirklich die Kapitulation erfolgt und wenn alle sagen, okay, ich habe die Schnauze voll. Also von daher, Bitcoin hat so eine Art Eigenleben gerade entwickelt.
Ja, wir sehen auf jeden Fall eine Korrelation zum Software-Sektor. Also die gehen gemeinsam runter. Und ich habe witzigerweise im Laufe der Woche zweimal ein Feedback bekommen zu einem uralt Podcast von mir. Da gab es dieses Projekt noch gar nicht. Und der hieß, glaube ich, so investiere ich in Bitcoin. Und da und auch in allen folgenden Folgen auf YouTube, immer habe ich gesagt, ja, mein Stop ist null. Und ich habe unabhängig davon, voneinander, zwei Fragen besorgte Hörer in dem Fall, die gesagt haben, ja, also jetzt sind wir ja dem Null schon viel näher als vor ein paar Monaten. Meinst du das echt so? Und ich habe es letzte Woche wiederholt. Mein Stop ist null. Ich glaube, wenn Bitcoin in 5 und in 10 Jahren noch existiert, dann werden wir weit, weit im sechsstelligen Bereich sein. Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es so kommt, für sehr hoch. Das heißt, es passt nicht zu dieser Anlageklasse, dass wir im Jahr 2032 ein Bitcoin bei 78.000 stehen. Das erwarte ich, wenn wir nicht weit im sechsstelligen Bereich sind, dann viel, viel tiefer. Dann ist etwas schiefgegangen, dann wurde Bitcoin vielleicht substituiert oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Aber wir sind per Definition nun mal in einem Bärenmarkt. Ich habe es an vielen Stellen gesagt, ich weiß nicht, ob hier auch schon. Ich habe knapp unter 75.000 eine Tranche gekauft, also jetzt, um meine Position auszubauen. Ich habe knapp unter 65.000 eine Tranche gekauft. Ich werde noch eine knapp unter 55.000. Ah ja, jetzt fällt es mir ein, dass ich mich wiederhole. Und ich würde wahrscheinlich noch einmal eine letzte Tranche kaufen, knapp unter 35.000. Sollten sie unter 35.000 fallen, dann glaube ich, dass hier etwas systematisch verkehrt läuft. Dann werde ich noch mehr Fragen bekommen, ob mein Stop null ernst gemeint ist. Aber es ist einfach nicht seriös zu prognostizieren, weder mit Charttechnik, denn der Trend abwärts ist intakt, noch mit Halving-Zyklen, noch sonst irgendwie, wann das Comeback kommt. Ich glaube, dass es nicht mehr weit entfernt ist, weil der ISM ist über 50 angestiegen. Das ist eine Grundbedingung. Und die Liquidität ist derzeit noch nicht gestiegen, wird aber meines Erachtens steigen. Und ich glaube, und das ist ein softer Faktor, dass Donald Trump sich der Tatsache bewusst ist, dass Bitcoin nicht im Abwärtstrend sein darf im November. Und ich glaube, das wird passieren.
Die 200-Wochen-Linie, die laut Market Screener ist die bei ungefähr jetzt $58.000. Ist das wohl realistisch? Wir sind jetzt gerade bei 65.000, knapp drüber, knapp über 66.000, 66.800 jetzt gerade, dass wir da tatsächlich auch nochmal diese $58.000 jetzt antesten. Also nur, um jetzt mal noch zu versuchen, so eine kurzfristige Einschätzung hier mit reinzuholen. Also ist das ein Szenario, dass der Markt vielleicht das jetzt wirklich nochmal austesten will?
Also für mich gibt es rein charttechnisch nur diese 100, die wir auch besprochen haben hier. Ja, die Linie ist wirklich eine sehr markante, 50-Wochen-Linie. Ja, die hat wunderbar funktioniert. Die 200-Wochen-Linie, ja, also das ist dann für mich etwas, wo man sagt, ja, das könnte es sein. Und das soll ja genau nicht das Gefühl sein, dass du sagst, ja, aber da spätestens wird es dann drehen. Der Abwärtstrend ist intakt. Der wird im Übrigen auch erst wieder aufgenommen, wenn wir deutlich über 97.000 ansteigen. Also selbst ein Rebound ist dann noch nicht safe, damit muss man leben. Und dementsprechend hangel ich mich dann nicht von Linie zu Linie und sage, vielleicht wird es da dann was. Rein charttechnisch sehen wir im besten Fall keinen groben Abrutsch unter 55.000, 56.000. Das liegt aber auch daran, dass wir da das 61,8er Retracement haben, was für mich viel, viel wichtiger ist. Das liegt bei 57.800. In der letzten Woche habe ich dann mehrere gesehen und das klingt für mich so nach Hoffnung stiftend. Der VWAP, das ist so der gleitende Durchschnitt auf Wochenbasis, liegt bei 67.000 und da sind wir jetzt aber eben dreimal abgeprallt. Also Ja, am besten den Plan vorher auf einen gelben Zettel schreiben, insbesondere wie viel man investieren wollte und dann einfach den Plan abarbeiten.
Sebastian, das war nämlich noch eine ganz interessante Frage, die auch im Kommentarbereich in der By the Dip App mir über den Weg gerannt ist, die ich ganz interessant fand. Könnte Strategy denn auch noch zum Problem werden? Weil, ja, Strategy, Bitcoin, Bitcoin Private Equity Firma.
Nee, absolut. Also das ist ja auch etwas, was momentan gespielt wird. Da hast du ja auch einige, die davor warnen.
Bitcoin Asset Manager, entschuldige.
Ja, aber wann der Druck so groß wird, dass sie vielleicht auf den Markt einen Teil ihrer 700.000 Bitcoins werfen müssen, das ist ja so ein latentes Risiko, das hatte ich vor eineinhalb Jahren schon angesprochen, da hat es nicht interessiert, weil natürlich alles stieg, aber das sehe ich auch als Problem und ich hätte noch zwei Zonen, wir haben die Marke von $55.000 ist interessant, weil das ist der durchschnittliche Kaufpreis aller existierenden Bitcoin, das heißt, das ist eine wichtige Marke. Und dann gibt es noch die Marke bei 79.000. Das ist der durchschnittliche Kaufpreis der Bitcoins, die im Umlauf sind. Das heißt, wir sehen hier, nicht nur Strategy hat Probleme, ist im Minus, sondern die Bitcoin, die zuletzt gehandelt wurden, sind auch im Minus. Und bei 55.000 im Durchschnitt kommen alle so ins Minus. Also das könnten auch nochmal Levels sein, wo ein richtiger Washout passiert, wo dann einige sagen, ich habe die Schnauze voll mit dem Zeug und wir gehen vielleicht nochmal ein bisschen runter. Also die hätte ich auch mal momentan im Blick. Aber ich bin dabei, Lars. Ich meine, wir hatten jetzt am 6. Februar dieses Tief bei 60.000. Dann ging es schnell nach oben. Das heißt, da waren Käufer da, die gesagt haben, oh, bei 60 ist es zu billig. Aber jetzt gehen wir so graduell Tag für Tag so langsam wieder in diese Linie runter, oder steigen in den Keller ab. Und das ist etwas, wo ich sage, da gibt es noch welche, die jetzt so langsam kapitulieren. Aber wir brauchen vielleicht nochmal einen finalen Ausverkauf. Aber ich bin genau wie Lars positiv gestimmt.
Und vor allem eins musst du auch mal sagen. Die ganze Zeit sagt man, ja, so mein Kursziel dann in guten Zeiten 120, 170, 350 und jetzt läufst du hier mit dem Lineal durch die Gegend und sagst, nee, bei 60 kaufe ich nicht, 55 ist das Tief. Ja, Mai, gib Bitcoin und irgendeinen Dollarzahl ein und du wirst auf YouTube garantiert irgendjemanden finden, der sagt, da ist der Boden. Aber wenn du bullish bist für Bitcoin, dann, also ich will jetzt nicht verschwenderisch mich anhören, aber spielt es dann die Rolle, ob du bei 65 oder bei 58 gekauft hast? Also Glückwunsch, jeder erwischt mal zufällig das Tief. Aber das klingt für mich so, wie eigentlich will ich es nicht machen, ich will aber dann dabei sein, wenn es steigt. Da musst du warten auf prozyklische Signale. Die kriegst du $30.000 höher.
Ja, also das war jetzt auch ehrlicherweise...
Nee, ich meine nicht, meinte nicht dich, Timo. Ich weiß, so. Du bist ein long and strong.
Löngchen und Strönchen.
Letzte Woche hat einer der ältesten Wale verkauft. 12.500 Bitcoin im Gegenwert von rund 800 Millionen. Da dachte ich, Timo?
Ja, das ist mir ehrlicherweise nicht so leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch schwer technisch, diese Transaktion überhaupt abzuwickeln. Ja, okay, aber das sind jetzt
wissen also, wir, wer der Line in Abu Dhabi dann wieder nach vorne bringen soll.
Genau. Okay, lass uns einen Schlussstrich am Bitcoin machen. Also okay, wir brauchen eventuell nochmal wirklich eine heftige Rutsche, eine heftige Klatsche, den finalen Ausverkauf, wie Sebastian bezeichnet hat. Und es gibt aber trotzdem, und das ist vielleicht auch etwas, was ich jetzt nochmal positiv mit reingeben möchte, durchaus Gründe dafür anzunehmen, dass Bitcoin A, tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben und B, dass das vielleicht gar nicht so üble Niveaus sein könnten, auf denen man jetzt also da auch nochmal seine Bitcoin-Position entweder ausbauen oder überhaupt mal aufbauen kann. Also dafür gibt es doch schon auch ein paar Argumente. Dann lass uns mal rübergehen zu den möglicherweise sichersten Aktien der Welt. Wir hätten das Thema eigentlich mitgebracht, da bin ich jetzt gerade nicht...
Habe ich gemacht.
Okay.
Ja, weil der Ölpreis total unverdächtig aussieht und der Abwärtstrend ist noch einigermaßen intakt. Es gibt dann mal 2-3 positive Tage, dann waren es aber wieder höhere Lagerbestände, die den Ölpreis unter Druck gebracht haben. Wenn man sich allerdings das im Hintergrund ein bisschen anschaut, dann, und das bringe ich jetzt mal spekulativ mit, mich interessiert eure Einschätzung, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall die Tiefs nicht nochmal testen, sondern im Gegenteil in den nächsten Monaten tendenziell eher einen steigenden Ölpreis sehen. Was hier in der letzten Woche passiert ist, es gab eine ganz interessante Übernahme, ist jetzt von der Größenordnung her vielleicht keine, die es auf Seite 1 schafft, aber Transocean hat Valaris übernommen und damit entsteht der größte Offshore-Bohrer, wenn man so will, der Welt. Und das zu einer Bewertung, ich weiß das, weil ich in Valaris lange investiert war und jetzt durch die Übernahme auch mit einem Plus raus bin, aber ja, ist nicht gerechtfertigt für die Dauer der Investition gewesen. Die bezahlen das Achtfache des EV/EBITs. Das ist relativ viel. Das heißt, diejenigen, die hier direkt an vorderster Front sitzen, die erwarten ganz offensichtlich einen Upcycle. Und wenn du den Upcycle im Offshore-Sektor bekommst, dann macht das nur Sinn, wenn steigende Ölpreise dafür sorgen, dass diese Nachfrage entsteht. Dann finde ich, dass dieser Venezuela-Schock sehr schnell in vielen Aktien gekauft wurde. Das spricht tendenziell auch dafür, dass der Markt hier von höheren Preisen ausgeht. Und nicht zuletzt, guckt euch mal die Geopolitik an. Wir wissen nicht, was im Iran passiert. Ist wahrscheinlich 50-50 nach dem Besuch von Netanyahu. Jetzt in Washington ist man auch nicht schlauer. Also der wird sich tendenziell, wird wahrscheinlich sagen, bombt das alles in Schutt und Asche. Und Trump hat zuerst gesagt, nee, wir wollen das diplomatisch lösen. Und dann eine Stunde später hat er geschrieben, aber der Iran muss jetzt etwas machen. Ansonsten passiert was Großes, wie er das halt so formuliert. Und ich glaube, dass ehrlicherweise trotz einer zerstrittenen OPEC Plus den Saudis auch klar ist, die brauchen etwas höhere Ölpreise. Ich habe, und so bin ich auf das Thema gekommen, diese Vision 2030. Ja, also was ich mal aus Saudi-Arabien übernehmen würde, auch für uns gerne, wäre eine Vision. Ich glaube, die wäre nicht deckungsgleich, aber sowas könnten wir auch gebrauchen. Wenn man sich das anschaut, was die vorhaben, und wenn man sich dann anschaut, was die mittlerweile auch für einen Haushalt fahren, ich glaube, denen wären Ölpreise in Richtung 80, 90 Dollar deutlich lieber als zwischen 50 und 65 Dollar. Und das sind so Faktoren, die in einem nahezu ausgebombten Markt, was die Stimmung angeht, dafür sprechen könnten, dass der Ölpreis in den nächsten Monaten eher zur Oberseite überrascht.
Vor allem, ich bringe noch eine Ergänzung mit rein, auch Indien. Also da gibt es ja jetzt wohl auch ein Abkommen, dass die Inder aufhören, russisches Öl zu kaufen, deutlich verbilligt. Das heißt, diese Nachfrage auf dem Weltmarkt muss sich auch woanders hin verlagern. Ist jetzt natürlich für Teile der indischen Wirtschaft schlecht, weil sie mehr dafür bezahlen. Aber das ist eine Riesennachfrage, der sich jetzt auch woanders orientieren wird und muss. Und das ist auch ein Preistreiber. Und weil du sagst, Saudi-Arabien, genau das. Also es gibt ja bestimmt meiner Meinung nach ein Abkommen zwischen den Saudis und den Amerikanern, dass man den Ölpreis irgendwo auf einem Level fixiert. Aber genau das, genau diese Ausgaben auch innerhalb der OPEC-Länder, auch die Nachfrage aus den Schwellenländern, und da dürfen wir uns nichts vormachen, in vielen Schwellenländern läuft die Wirtschaft mit Öl und Gas weiterhin. Da wird erstmal investiert und gebaut und dann im nächsten Schritt wird da umgestellt. Also ich hatte das in früheren Podcasts ja schon gesagt, dass diese ganzen Nachfrageziele, die vor 3-4 Jahren hier kolportiert wurden und dann hieß es, der Ölpreis, der ist tot und keiner braucht mehr Öl, ist alles überholt. Und gleichzeitig ist die Ölindustrie, finde ich, die Industrie mit dem größten Burggraben, den es gibt. Weil wenn heute jemand neu anfängt und was gründet, dann wird er keinen Ölkonzern mehr irgendwo gründen. Die Ölkonzerne werden über Übernahmen größer werden, aber keiner wird denen mehr Konkurrenz machen und sagen, ich baue jetzt eine Ölfirma auf, weil ich jetzt in Guyana anfange zu bohren. Also das ist ja auch sowas. Das sind ja Cashmaschinen. Also wenn ihr mal, ich habe gerade mal geguckt, weil ich eine Exxon im Depot habe, 25% plus in diesem Jahr alleine. Also die, da gibt's tolle Werte mit tollen Dividenden, mit Free Cashflow, mit allem. Also finde den ganzen Sektor spannend.
Wie haben sich denn eigentlich die Halliburtons und Baker Hughes und so weiter entwickelt? Über die haben wir ja auch vor ein paar Wochen gesprochen, also im Kontext von Venezuela.
Sehr gut haben die sich entwickelt. Das ist genau die richtige Frage. Und das könnte man noch als weiteres Argument anführen. Denn die haben sich in der Bewertung erhöht. Das klingt jetzt erstmal kritisch, weil man sagt, naja, also sprich, die Ergebnisse waren jetzt noch nicht gar nicht so sprudelt, aber die Aktien wurden nachgefragt. Und das ist ebenfalls ein Indikator dafür, dass man sagt, die Infrastruktur, die ist derart alt und marode, und da könnte man jetzt einen Punkt hintersetzen, das gilt für die meisten westlichen Industrienationen, in dem Fall spreche ich aber von der Ölinfrastruktur, das ist nicht ganz so schlimm wie in Venezuela, aber es ist auch nicht viel besser. Und das sind die Unternehmen, die meines Erachtens auch wahrscheinlich, wenn man denn dran glaubt, ist ja eine Spekulation, wahrscheinlich sogar die interessantesten Profiteure einer sich belebenden Konjunktur im Ölsektor, da fehlt ein Verb. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist genau die richtige Frage, Timo. Sind aber noch weit entfernt von ihren Allzeithochs.
Sebastian, du bist mit Chevron jetzt here to date? 22% vorne?
Exxon. Ja. Und dann habe ich noch die Shell, also als zwei Ölwerte, einen aus Europa, einen aus USA. Und auch Shell ist gut gelaufen, Exxon aber besser. Was ich jetzt nicht so ein Fan bin, ist BP, da hatten wir ja auch diese Woche Zahlen, die haben zwar die Dividende erhöht, aber sie haben ja Aktienrückkaufprogramm gestoppt. Aber BP ist eh so ein Problemfall für sich irgendwie.
Ich wollte jetzt quasi einen Vergleich machen mit der Total Energies. Die hat nämlich auch 15,5% jetzt seit Januar zugelegt.
Und keiner will's. Also mit Öl, ich lese ja richtig viel, aber Öl-Research läuft ja wenig über den Weg. Mit Öl beschäftigen sich auch wenige Leute. Also gerade das, was wir am Anfang hatten, wenn dein Depot voll abgeschmiert ist, weil du halt eine Palantir hast und Software und KI. Es gibt viele schöne Sektoren, die sind jetzt nicht so spannend. Klar, es gibt auch einige, die sagen vielleicht, ich will mit Öl kein Geld verdienen. Aber die Ölbranche in meinen Augen, da investieren viel zu wenige Leute und da kriegst du tolle Bewertungen, tolle Renditen. Und auch wenn der Ölpreis stagniert, wie gesagt, eine Exxon 25% Kursplus allein in diesem Jahr. Und so krass hat sich jetzt Öl auch noch nicht bewegt. Also wir sind bei $62. Wir sind ja nicht annähernd irgendwo bei früheren Werten mal von $150.
Ja. Ich habe hier noch was gefunden zu Total Energies. Die Bank of America Global Research bezeichnet Total Energies weiterhin als ihren Top-Pick unter den Ölriesen und hebt hervor, dass der Ausblick des Unternehmens für 2026 auf ein seltenes organisches Wachstum hindeute, während die Wettbewerber in den kommenden zwei Jahren kaum ein Wachstum verzeichnen dürften.
Ja, geschrieben von Bank of America Analyst Timo Bautzus.
Genau, den habe ich geschmiert. Ich habe ja jetzt gerade genug Liquidität aus meinem Bitcoin-Verkauf.
Also ich habe hier gerade noch, hier einmal kurz auf den Knopf genommen, weil ich von meinem politischen Berater gehört habe, der hat, dass ich das vergessen habe. Deswegen möchte ich es gerne noch hinzufügen. Mir wäre es lieber, es gäbe gar keine fossile Brennstoffe und wir würden auch kein Öl mehr verbrauchen. Aber wir werden es noch ein paar Jahre lang brauchen. In China ist übrigens, habe ich gerade eine Studie gesehen, wird angenommen, Peak Oil Demand, ich weiß, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das hatten wir schon mal in den 90er Jahren, aber heißt es, weil sie so weit fortgeschritten sind ja mittlerweile bei fast 60% regenerativen Energien, Peak Oil Demand könnte in ungefähr 7 Jahren soweit sein. Was dann nicht heißt, dass kein Öl mehr verbraucht wird, insbesondere weil die Schwellenländer noch deutlich länger verbrauchen werden. Aber wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, als wir immer gesagt haben, ja, solange die Chinesen. Also das nur noch mal als kleiner Fun Fact.
Dein linksgrün versiffter Berater.
Der Kommentar musste noch dazu, genau.
Okay. Lass uns
jegliche Angriffsfläche allen entziehen. Also bitteschön, ich bin ready für Klimalüge und weiß ich nicht was.
Ja, also tobt euch aus in den Kommentaren. Das war jetzt, glaube ich, eine klare Handlungsaufforderung.
Give it to me.
Ich brauche es.
Australische Forscher haben rausgefunden. Ja. Also weiter geht's.
Thema Nummer 4. Momentchen, mein schlauer Spickzettel ist hier gerade. Ah ja, unsere Favoriten unter den deutschen Nebenwerten. Ja, ich glaube, da haben wir ein sehr interessantes Potpourri mitgebracht. Sebastian, magst du starten?
Ich fange gerne an. Also ich habe einen kleinen Wert dabei, die KSB. Wird vielleicht vielen nichts sagen, ist ein SDAX-Wert. Ich gucke gerade mal nach. Die Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert des Unternehmens, liegt bei knapp 2 Milliarden Euro. Und es gibt sogar eine Dividendenrendite, das heißt, die liegt bei 2,9%. Und das Spannende ist eigentlich, also schaut euch gerne mal den Chart auch an von dem Unternehmen, der läuft schön momentumgetrieben nach oben. Wir haben jetzt hier keine KI oder sonst irgendwas Tech drin, sondern es ist eher so das kleinere deutsche Pendant zu Timos Aktie der Wir Group, die hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Und KSB macht Pumpen, das heißt, zum Teil Spezialpumpen von der Schokoladenfabrik, wo du Schokolade pumpst, bis zu den großen Minenherstellern. Und nebenbei verdienen sie natürlich über Serviceverträge auch noch an der Wartung dieser Geräte. Und da muss ich sagen, das ist so ein Wert, der kaum irgendwie genannt wird, erwähnt wird. Aber das halte ich für einen spannenden Nebenwert in Deutschland, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja im Rohstoffbereich wirklich einen Boom sehen. Der wird noch größer werden. Und da ist so ein Pumpenhersteller, was erstmal langweilig klingt, natürlich vorne mit dabei, weil du in diesen ganzen Abbaustätten und Lagerstätten brauchst du natürlich ständig Spezialpumpen und das Zeug geht auch kaputt. Also das wäre jetzt so mein Favorit, den ich bei den deutschen Nebenwerten habe.
Liebe Freunde von By the Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, Wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Okay, interessant. Lars, was hast du mitgebracht?
Ich traue mich das ja kaum zu sagen. Das ist natürlich, jetzt habe ich mal Öl und Rüstung. Liebe Tochter, ich kaufe den Kram ja nicht. Ich spreche doch nur drüber. Also, ich habe mir jetzt mal angeguckt, wenn du davon ausgehst, dass die Welt sich nicht sehr verändern wird in den nächsten 2-3 Jahren, dann muss man sagen, für diejenigen, die sowas im Depot haben mögen, so formuliert, eine Renk, finde ich nicht unspannend, ist seit ein paar Wochen zwar in einer Konsolidierung, aber wenn man sich das Wachstum anschaut, ich wünschte, wäre in anderen Branchen und Sektoren genauso vorhanden, aber wir haben hier im Übrigen auch einen lokalen Panzerbauer in Flensburg, FFG. Die Fahrzeugwerke, die haben relativ schnell erkannt, wohin der Weg geht. Also für unsere lokale Wirtschaft ist das mittlerweile ein Faktor. Und für als Sponsor für unseren lokalen Handballverein auch. Also das ist eine Boombranche und das wird es bleiben. Und zwar unabhängig davon, wie sich die Dinge in der Ukraine hoffentlich bald entwickeln. Das ist ein Wert. Und dann habe ich mir mal einen Wert rausgenommen. Und ich habe es jetzt bewusst performanceabhängig gemacht. Kronis ist, glaube ich, sogar Weltmarktführer und so. Aber das sind eben Werte, die sind einigermaßen fair, meines Erachtens, alle derzeit gepreist. Das kann man machen. Das war langfristig auch nie verkehrt. Aber ich habe jetzt mal eher exotische mitgebracht. Und den anderen Wert, den ich ganz interessant finde, ist eine Kion. Ist mal brutal eingestürzt. Ich bin in beide nicht investiert und ich plane auch beide nicht zu kaufen. Bei mir passt es nicht rein. Eine Kion hat sich seit dem letzten Jahr aber verdoppelt. Und so erstmal in Kurzform.
Okay, und ich habe einen Wert mitgebracht, den man höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, nicht unter Nebenwerte subsumieren kann. Die sind nämlich im DAX, sind aber nur 4,8 Milliarden gerade wert. Das ist die Scout24. Und da ist jetzt das passiert, was tatsächlich auch nicht für diejenigen, die investiert sind, aber jetzt in dem Falle für mich ganz, ganz schön ist. Also der Chart sieht jetzt wirklich nach einmal Speien aus, also einmal noch schön alles rausgelassen sozusagen. Ich weiß nicht, ob es noch tiefer geht, ob hier vielleicht die 60 Euro, 66 Euro, ob sowas nochmal angegriffen wird. Also sie sind jetzt gerade bei 68,50 und haben gerade am Donnerstag nochmal so richtig eins auf die Mütze bekommen. Also für mich aktuell auch im Kontext von AI scary, scary Trade, nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Die sind jetzt so günstig und ehrlicherweise mit einer sehr, sehr auskömmlichen Nettomarge, mit einer überragenden Free Cashflow-Marge, mit einem KGV Forward jetzt von 19. Im langfristigen Schnitt wurden mal 40 zugestanden. Jetzt kann man natürlich sagen, andere Zeiten, da hat eine fundamentale Neubewertung stattgefunden. Selbst wenn sie jetzt vielleicht nur mit 23 oder 24 fair gepreist wären, dann wären sie de facto jetzt zu billig. Und ich denke, dass es da nochmal durchaus einen Rutsch geben kann oder dass man mit dieser Möglichkeit rechnen müsste. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt mal versucht, so ein bisschen hindurchzuschauen durch das Narrativ, also AI disruptiert alles, was nicht AI ist, dann ist die Scout aktuell aus meiner Sicht zumindest mal auf Sicht von ein paar Monaten möglicherweise ein bisschen zu billig.
Ich würde da sogar noch kurz ergänzen, dieser AI-Scary-Trade und was da alles geht, das wird maßlos gerade überschätzt, wie schnell alles vor sich gehen soll. Also ich bin jetzt nicht super positiv gestimmt für eine Adobe und andere für die nächsten Jahre. Aber was da mittlerweile eingepreist ist, ist ja wie morgen ziehen alle einen Stecker und keiner nimmt mehr diese Software. Und das wird länger brauchen, bis die KI natürlich adoptiert wird. Also das Spannendste fand ich gestern, da hatten wir ja sogar im langweiligen Trucking-Sektor in den USA, also die Transportunternehmen, da hatten wir einen richtigen Einbruch, weil es gab wieder bei einer KI ein Update und ein kleiner Startup hat gesagt, wir können mit unserer KI die Auslastung dieser Logistik optimieren auf 200-300% mehr und dann ist es billiger. Bumm, werden alle Aktien abverkauft. Also diese Adaption, das wird schon brauchen. Deswegen, ich finde, dass viel zu viel Negativität momentan eingepreist in den meisten Aktien. Und da wird unterschätzt, wie lange diese Transformation braucht.
Ja, so, also ich finde, es ist sicherer im B2B-Bereich auf jeden Fall zu sagen, das wird noch Jahre dauern, weil sich einfach Unternehmen da schwer tun. Es ist ja auch immer die Frage, selbst wenn es im B2C, also sowas wie Adobe ist ganz viel natürlich auch B2C, aber ja, die sind zu günstig, aber die Frage ist halt, was muss für eine Marktstimmung kommen, dass man sagt, naja, aber das sind für mich dann eher technische Gegenreaktionen. Und dann würde ich eher bei den Softwareunternehmen gucken, bei denen man sagt, ja, das dauert ziemlich sicher noch Jahre. Und der Markt wird das dementsprechend auch einpreisen und die Quartalszahlen werden sich auch so entwickeln. Aber was ich gerne noch bei den Nebenwerten dazu sagen würde, weil ich eben, es ist natürlich ein bisschen komisch zu sagen, das ist einigermaßen aussichtsreich, aber ich bin nicht investiert und auch sonst in deutschen Nebenwerten nicht investiert. Wenn man die durchgeht, selbst eine SFC Energy, habe ich gerade gesehen, nach aktuellen Schätzungen verdreifacht sich der Gewinn bis 2027, dann das würde, wenn es denn so käme, sie haben häufig genug enttäuscht, dann würde sich der Kurs mit Sicherheit verdoppeln. Wenn das passiert, dann verdoppelt sich der Kurs. Das klingt super und es gibt wirklich viele Chancen. Nur, es reicht in der Regel nicht, wenn der Privatanleger sagt, diese Nebenwerte sind interessant. Und wir sehen derzeit in den USA eindeutig eine Rotation in Nebenwerte. Aber ein Index wie der Russell 2000 ist auch ein bisschen anders konzipiert als der MDAX oder der SDAX oder der TechDAX. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Man muss natürlich, wenn man hier im größeren Stil mal sich eine rauszupicken, ist okay, oder zwei ist okay. Aber wenn man hier im größeren Stil sagt, ich kaufe jetzt mal Nebenwerte, weil die attraktiv gepreist sind, dann muss man eben auch davon ausgehen, dass der Markt, und damit meine ich eben auch der institutionelle Bereich, auch sagt, hier investieren wir mal. Und das hat halt sehr, sehr lange bei vielen Werten nicht gemacht. Wobei ich auch sagen muss, so schlecht sind die Indizes, wenn man sich die jetzt anschaut, jetzt auch nicht gelaufen. Also rein performance-technisch, wer auf die Indizes gesetzt hat, hat ja phasenweise sogar besser abgeschnitten als der DAX. Nur bei Einzelwerten muss man sich darüber klar sein, wenn man irgendwas hat mit einer Market Cap von 400 Millionen, das ist nicht super klein. Aber es gibt eben viele, viele Adressen, die überhaupt erst ab 1, 2, 3 Milliarden darüber nachdenken, zu investieren.
Also ich will noch mal kurz eine Lanze brechen für den SDAX. Ich meine, du hast jetzt keinen der Indizes irgendwie verteufelt oder so, aber ich finde den SDAX ehrlicherweise sieht der gar nicht übel aus. Mhm. Ich finde, den TechDAX kann man nicht kaufen, weil der wird eigentlich ja nur von SAP, der Deutschen Telekom und ich glaube Infineon ist auch drin, ne? Wird von denen getragen, das sind ja schon mal 40% oder 45%.
Ja,
das also das ist eine völlige Fehlkonstruktion, dieses Index. Den MDAX habe ich mir ehrlicherweise nicht so genau angeschaut, aber dadurch, ich glaube, der muss sich jetzt einfach auf ein paar Jahre höchstwahrscheinlich nochmal zurechtruckeln, weil da ja halt einfach die 10 Besten quasi in den DAX sozusagen hochgestuft worden sind und der Rest da drin geblieben ist. Also den hat es irgendwie jetzt auch, der muss sich auch erstmal wieder komplett neu sortieren. Ich glaube, das hat dem nicht so gut getan. Für den DAX 40, also für den DAX war das gut, glaube ich, da auch zu sagen, hey, man geht jetzt auf die 40. Und aber für den MDAX war das jetzt, glaube ich, nicht so stark. Also widersprecht mir gerne, wenn ihr das anders seht.
Du hast die Top 10 Werte aus dem MDAX einfach rausgenommen, in DAX gestopft und hast den halt geschwächt. Aber ich wollte nur noch als Idee mitbringen für alle, die sagen, Deutschland in DAX will ich nicht unbedingt. Also es gibt einen unbekannten Index, aber älter ist als der DAX, das ist der FAZ-Index. Und da gibt's auch, ich glaube, es ist Amundi, ETFs drauf. Und da hat man halt den DAX, den MDAX und Teile des SDAX. Also so kann man in die großen Flaggschiffe investieren, hat aber auch noch die kleineren und mittleren Werte dabei. Wenn man sagt, ich will jetzt nicht nur DAX-Unternehmen, sondern ich will auch auf die deutsche Wirtschaft setzen, wo ja MDAX und SDAX mehr abhängig sind. Aber ich will das diversifiziert machen. Und da finde ich, der FAZ-Index ist eine gute Alternative.
Und es gibt auch noch so einen von Vanguard, also wir wollen jetzt hier nicht Produktwerbung oder so machen, aber es gibt auch noch so ein Germany All Cap von Vanguard. Ich glaube, da sind auch 100 Werte drin. Müsste man sich auch nochmal anschauen, wie der eigentlich dann gewichtet und strukturiert ist und so. Aber halt jetzt nur nochmal als kleine Anregung, wenn man sich jetzt mal für so eine Art von Investment interessiert, zur weiteren Recherche. Gut, dann gehen wir mal rüber jetzt zur Hörerfrage von Uwe. Iron by the dip. Ja, die Iron.
Ja, ich mach's kurz. Ich habe einen kleinen Anteil von Iron in Depot. Das Problem ist, Immer wenn eine Story nahezu perfekt klingt, und das klingt sie bei Iron, dann muss man ganz besonders tief danach graben und besonders gut nachschauen, was könnte denn schiefgehen. Und also Iron ist ein Betreiber von Rechenzentren und immer wieder sieht man im Company Profile, dass diese Rechenzentren auch für Bitcoin Mining optimiert sind. Und das sorgt sicherlich auch zum Teil für die Korrektur. Lass mich mal gucken, wo war sie im Top? Ja, nahe 80. Und jetzt sind wir bei, also vom Top dürften wir bummelig 50% in etwa verloren haben, ne, so um den Dreh. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, den Umsatzanteil von Bitcoin optimierten Rechenzentren liegt noch so bei 25%. Der Rest sind KI-Rechenzentren. Und das ist es. Das ist die Story. Und ich glaube, das ist, sonst wäre ich ja nicht investiert, eine Story, die über Jahre noch tragen wird, wenn KI-Müdigkeit eintritt. Und das kann einfach nur auch sein, dass das Narrativ schwächer wird, durch was auch immer, durch Regulierung oder weil irgendein, you name it, ist egal. Dann, und das muss man einfach wissen, steht so ein Wert automatisch. Der ist nicht gepreist wie eine geheime Energiewette. Dann steht der nochmal 50 oder 70 oder 80% niedriger. Das muss man einfach wissen. Und insofern buy the dip, Fragezeichen, ja, wenn man sich der Risiken bewusst ist, ja, wenn man auf die Positionsgröße achtet und wenn man auch ganz ehrlich zu sich ist, dass man mit der Volatilität leben kann. Das ist im Bitcoin-Style diese Vola, eben noch $60, dann wieder $40. Und da würde ich, das sind für mich, diese Faktoren sind viel wichtiger als die Frage, wo kann dieser Wert hinsteigen. Wenn man sich die Entwicklung von EBIT, von Net Sales und so weiter anschaut, dann denkt man, ja, das Ding ist ja $150 wert. Und das kann passieren. Aber es ist eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Iron Byron, ein heißes Eisen.
Ja, man darf halt nicht davon ausgehen, wenn man jetzt mal schaut, dass die im April 2025, also ja, vor gut einem Jahr, ungefähr da, wo wir unsere Live-Aufzeichnungen auf der Invest gemacht haben, dass sie da halt irgendwo bei $5 gestanden haben und dann halt in sehr kurzer Zeit auf $80 hochgeprescht sind und man so denkt, oh ja, in den Wert muss ich irgendwie noch rein. Also Glückwunsch, wer den damals für $5, $6, $7 da gepickt hat. Auch Glückwunsch an alle, die dann vielleicht bei 18 noch den Mut hatten, da reinzugehen. Also man darf das halt einfach nicht übertragen. Weil jetzt glaube ich, so wie du gesagt hast, Lars, jetzt gerade glaube ich, könnte man irgendwie ein Setup basteln mit so möglicherweise hier in der Andeutung bildet sich da ja schon so ein doppelter Boden aus und dann hätte man zumindest so als Trade vielleicht ein ganz gutes Setup, also mit einem sehr, sehr niedrigen Stop. Aber ja, ich weiß nicht, ob das wirklich fundamental. Ich meine, die sind 13 Milliarden wert und werden in diesem Jahr 1 Milliarde Umsatz machen. Also das ist schon irgendwie... Wow.
Ja, also das stimmt, Timo, da hast du vollkommen recht. Aber wenn du dir die Umsatz... Also für 2028 soll der Umsatz 4-mal so hoch liegen wie heute. Und den Blacklock, die Aufträge dafür haben sie schon. Und dass du jede Kilowattstunde Strom, die du produzierst, verkaufen kannst in den nächsten 3 Jahren, davon bin ich überzeugt. Das kann durchaus passieren. Übrigens habe ich gerade nochmal nachgeguckt, letzte Nacht oder vor einigen Stunden. Sie werden in den MSCI USA aufgenommen. Ja, das ist nicht so wichtig. Also das reicht vielleicht für 1 oder 2% mehr. Also, das ist im Zentrum des KI-Narrativs, dass Energie das Bottleneck schlechthin ist. Solange das gespielt wird, bin ich mir sicher, wenn der Markt in eine Risk-On-Phase steigt, dann steigt sowas mit. Aber das wäre für mich auch klassischerweise was, also wer von $5 bis $80 durchgehalten hat in dem Zeitraum, ohne Teilgewinnmitnahmen, Chapeau. Das würde mir mit Sicherheit nicht gelingen. Da ist mein Risikoprofil ein anderes. Aber da eben dann auch mal was mitzunehmen, wenn man da schnelle Gewinne hat, den Stop nachzuziehen, das halte ich für eher angebracht, als zu sagen, ich lasse den einfach mal in den nächsten 5 Jahren liegen und schau, was passiert. Vielleicht geht das gut. Also wenn wir in 5 Jahren eine Folge machen und das Ding steht bei 400, dann ja, dann können wir uns dann drum kümmern.
Das stimmt. Also ich mache es auch kurz.
Ja.
Die Iron ist für mich Hans Dampf in allen Gassen. Also wenn ich jetzt nur auch eure Diskussion so verfolge, also machen Sie jetzt Bitcoin-Mining oder machen Sie jetzt Neocloud mit AI oder was du gesagt hast, Lars, teilweise positionieren Sie sich ja auch als Infrastrukturwert, weil Sie 4,6 Gigawatt haben an verfügbarer Energie und eingekauft, aber ein Zehntel davon nur brauchen. Das heißt, verkaufen sie dann Energie und was auch immer. Und da fehlt mir persönlich das Profil. Und wenn ich aber mir in die Bilanz oder in die Zahlen auch reinschaue, die Zinszahlungen steigen halt deutlich an. Also die Umsatzwachstumswerte sind krass, aber es bleibt unten nichts hängen, weil wirklich viel für Umsatz, viel für Zinsen bezahlt wird. Also wenn ihr mal reinschaut, ich habe hier mal beim Market Screener, 2025 hatten wir noch 11 Millionen an Zinszahlungen, dieses Jahr 73, nächstes Jahr 240, 2028 390. Und das drückt natürlich unten auf die sogenannte Bottomline, dass am Ende im nächsten Jahr nichts übrig bleiben wird und 2028 dann gut 200 Millionen, aber bei 4 Milliarden Umsatz. Also das ist eine heiße spekulative Kiste. Da kann ich nur nochmal doppelt unterstreichen, was Lars gesagt hat. Gucken, mit wie viel sowas in Depot passt, ob man es haben will. Aber für mich ist das jetzt irgendwie, die versuchen alles zu machen und nichts zu machen. Bitcoin Mining, ja, das ist out, also machen wir was mit AI. Jetzt haben wir Strom. Das gefällt mir irgendwie nicht so bei dem Wert.
Also ich akzeptiere das. Ich möchte nur sagen, das ist, wenn du das am Ende ist es nur Rechenzentrum und die Frage ist, betreiben wir selber, sie bauen selber mit auf und wofür du es dann verwendest, das mag dann immer so ein bisschen dem Mainstream gefolgt sein, aber rein technisch ist die Ausrichtung schon ziemlich eindeutig. Dein Fazit kann ich aber trotzdem akzeptieren.
Und dann gehen wir jetzt rüber zu den Überraschungen. Was habt ihr mitgebracht aus der laufenden Berichtswoche? Was ist euch da? Mensch, Lars, die Adyen, die hat's aber, wow, 20% sind die zusammengestürzt. Also nicht, dass du bist nicht investiert, ich weiß.
Ihr seid doch investiert oder seid ihr nicht investiert in
Adyen? Ich hatte die noch nie in meinem Leben, eine Adyen. Timo, glaube ich, oder?
Auch nicht. Nein. Nee. Jetzt wollte mir hier irgendwelche Sachen andichten.
Der PayPal, die schiebe ich da auch noch unter.
Nee, die klebt an dir, wie dein Rauschebart.
Die habe ich verkauft.
Nee, ernsthaft, was habt ihr mitgebracht?
Ich kann es kurz machen. Also ich habe Hermès mitgebracht, da waren wieder Zahlen sehr positiv. Zeigt also Luxusgeschäft, High-End-Luxusgeschäft läuft weiterhin. Die Aktie ist ja dann auch schön angesprungen. Da wurden auch die Analystenerwartungen übertroffen. Die Preise konnten erhöht werden um bis zu 6%. Es gibt eine Dividende, gut 18 Euro bei einem Wert, der bei über 2000 steht. Dafür kaufst du jetzt keine Hermès. Aber ich finde gut, dass Hermès wieder läuft. Gerade das Leder- und Handtaschengeschäft boomt richtig. Und als zweite Nebenstory, Ferrari hat auch gute Zahlen gemeldet. Also da war ja das Problem, was auf der Aktie draufhängt, und das hatte ich ja neulich bei mir auch auf YouTube thematisiert, dass Ferrari halt eine Guidance oder einen Ausblick gegeben hat, der dem Markt nicht gefallen hat. Und jetzt in den neuen Zahlen konnte man zumindest ableiten, dass sie wahrscheinlich zu konservativ waren und dass die Zahlen oder der Ausblick besser sich entwickeln wird als zuvor gedacht. Also bei den Luxuswerten ist zumindest wieder Fantasie drin.
Okay. Ja, ich mache mal ganz kurz weiter. Also europäisches Tech, wenn man denn so will, also einerseits Spotify, andererseits Adyen. Adyen hat meines Erachtens zu Unrecht so krass zerlegt, also dass da jetzt ein Drop von 20% bei eigentlich soliden Zahlen und bei einem Jahr, ich habe es auch gesehen, dass der Ausblick vielleicht, naja, ein bisschen verhalten war, aber dann halt sofort so übernervös zu reagieren, mei. Also kann man sich ja nochmal anschauen, ob das nicht eventuell tatsächlich auch eine Chance ist. Und Spotify hat sehr gute Zahlen gebracht, hat dann auch einen guten Drop nach oben hin, ich glaube um die 10% hingelegt, ist dann aber trotzdem schon wieder sozusagen fast auf das Ursprungsniveau abverkauft worden. Year to date sind sie auf jeden Fall 23% hinten. Vollkommen okay. Also sie haben jetzt für 27 immer noch ein KGV von 23. Ich würde es mir tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer wünschen. Also no offense bei allen, die investiert sind. Ich will die halt gerne, ich würde sie sehr gerne haben. Gerne ein bisschen günstiger. Gerne tatsächlich sogar unter den $400 in dem Fall. Ich habe jetzt nur mal den Dollar-Chart. Ich weiß nicht, wo sie gerade in Euro stehen. Und ich halte die für ein, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, für ein gutes, sehr gutes Unternehmen, die verstanden haben, dass es halt nicht nur auf die Plattform selber ankommt. Also in dem Sinne, dass man viele Nutzer und quasi auch viele Produzenten drauf hat, sondern dass man dann mit diesem Ökosystem quasi wie das Amazon Prime Playbook dann auch wirklich was Vernünftiges anstellt. Und ich als Nutzer habe den Eindruck, dass sie das wirklich so ganz gut machen. Und insofern nur für mich jetzt waren das so die beiden Hingucker der Woche eigentlich.
Für mich ist eher die Stimmungslage wichtiger. Und gestern hat Cisco eigentlich ganz gute Zahlen. Also die Bruttomarge war, glaube ich, 0,8% schwächer als erwartet. Sie sind dann auch auf ein mehrjähriges Hoch ausgebrochen und wurden den ganzen Tag lang abverkauft. Auch der Markt war ja gestern noch einigermaßen stark, wurde dann aber sukzessive schwächer. Und Achtung, das ist hier keine große Korrekturansage. Ich glaube nach wie vor, dass im Übrigen Korrekturen in diesem Jahr alles am Kaufenswert bleiben. Ich bin selbst fürs erste Quartal jetzt nicht bärisch. Aber einige Werte sehen hier schon ein bisschen angeschlagen aus. Der relativ starke Russell 2000, wir haben Nebenwerte schon angesprochen, der hat aus einer Korrekturformation ganz schön sich zur Oberseite entwickelt, ist aber dann auch wieder abverkauft worden. Also kurzum, ich habe meine Stops im aktiven Handel relativ eng rangezogen bei den meisten Positionen, weil dann natürlich sollte die Korrektur sich ausdehnen, das ist einfach mein Ansatz, erhöht sich automatisch die Cashquote ein bisschen. Und dass so eine Cisco-Aktie, wenn die jetzt heute, das wissen wir ja noch nicht, Donnerstag war, wie gesagt, dann Minus von, wo sind wir her, 11% Minus oder sowas, sowas um den Dreh, jedenfalls den ganzen Tag lang eine rote Kerze abverkauft, ja, 12% Minus zum Handelsschluss. Wenn da jetzt dann noch ein schwacher Tag hinterherkommt, das wisst ihr ja schon, wenn ihr hier Sonntag guckt, dann sieht das kurzfristig bei einigen Werten doch technisch recht angeschlagen aus.
Gut. Und dann haben wir noch unser Aktienduell, BASF und Brenntag. Also ja, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Wir wissen es. Wir brauchten halt nur zwei Aktien, die mit B anfangen. Und dann haben wir die beiden halt irgendwie gefunden. Und nein, Spaß beiseite. Also beide sind im DAX und beide sind im weitesten Sinne quasi dem Sektor. Ja, okay, BASF ist Chemie und
Brenntag ist der Händler. Also eigentlich BASF ist der Hersteller von Chemikalien. Genau. Und Brenntag kauft halt Großgebinde und verkauft sie dann kleinteiliger wieder weiter. Also der eine ist der Distributor und der andere ist der Produzent, so gesehen. Also.
Genau. Also sie sind definitiv sozusagen, man kann sie ins gleiche Körbchen stecken, aber sie sind halt vielleicht doch ein bisschen unterschiedliche Tierchen. So kann man es vielleicht ausdrücken. Beide aber year-to-date 13% und 15% vorne. Und ja, dann lass uns die beiden mal in den Ring schicken.
Gerne.
Magst du loslegen?
Ich kann loslegen. Ich kann es auch relativ kurz machen. Also wenn ich mich jetzt für einen entscheiden würde, dann würde ich die Brenntag nehmen, weil die ist nicht so zyklisch wie eine BASF. Sie hat jetzt auch ein bisschen weniger Dividendenrendite zwar teilweise, aber das Geschäft ist auch nicht so kapitalintensiv. Und du hast auch nicht, was jetzt bei BASF momentan jetzt nicht das Problem ist, aber erinnert ihr euch noch vor 2-3 Jahren, als der Gaspreis explodiert ist? Also BASF hängt sehr, sehr stark natürlich an den Energiekosten. Das bist du als Händler jetzt nicht. Also ich finde da, die Brenntag hat da weniger Einflussfaktoren und finde die fast konservativer als eine BASF. Wenn natürlich alles läuft BASF super, weil du niedrige Energiekosten hast und wenn du niedrige Zinsen hast und. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch genug Sachen oder Faktoren, wenn die schief laufen, dann hast du halt gleich wieder ein Problem in der Aktie. Und wenn du einen längeren Vergleich nimmst, ist die Brenntag aber auch besser gelaufen als eine BASF. Also deswegen, ich würde mich für den Händler entscheiden in dem Moment.
Also Brenntag als Investment. Du sprichst jetzt aus der Investmentperspektive, ne?
Genau.
Also, okay, alles klar. Ja. Okay. Ich würde mich für die BASF entscheiden, aber nicht als Investment. Also ich würde keine von beiden ehrlicherweise als langfristiges Investment in Betracht ziehen. Aber ich finde, dass die BASF jetzt gerade das größere Ausbruchspotenzial hätte. Und insofern würde ich mich für einen kurzfristigen, dreckigen, kleinen Long-Trade eher für die BASF entscheiden.
Ich habe gerade nochmal gefragt, ich wollte gerade jetzt live fragen, weil mir, wann der Fusionsreaktor kommt, aber man will mir hier keine klare Antwort liefern. Wenn Energie fast nichts mehr kostet, dann wird BASF natürlich eine Aktie, die wahnsinnig viel mehr wert ist. Also das betreffe allerdings auch andere große Chemieunternehmen, aber BASF ist nun mal das Größte auf der Welt. Und sie machen eigentlich auch fast alles richtig, was sie richtig machen können. Sie haben ein riesiges Werk in China eröffnet, also dort, wo ein beträchtlicher Teil der Nachfrage momentan entsteht. Sie bemühen sich, auch in den USA zu produzieren. Da gibt es allerdings auch einige Wettbewerber wegen der Zollproblematik. Also man kann da kaum jemanden Vorwurf dafür machen, dass Energie nun mal teurer geworden ist. Aber es ist ja mal, wie es ist. Und solange Energie nicht billiger wird, und ihr habt ja gerade den anderen Themen entnommen, dass ich glaube, die Energienachfrage ist so enorm hoch, dass ich nicht sehe, wie die Energiepreise deutlich sinken können. Deswegen wäre BASF auch nicht meine Wahl, sondern eindeutig Brenntag. Sind ja Asset Light, wie man so schön sagt. Das heißt, sie brauchen ja kaum eigene Anlagen. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, Brenntag als Chemiewert, als Dividendenzahler in meinem langfristigen Portfolio, habe sie dann aber rausgeschmissen. Und zwar etwas zu spät. Sie hatten nämlich mal eine schöne Rallye. Brenntag ist Marktführer im Bereich der Spezialchemikalien und hat gerade in Nordamerika, was natürlich in puncto Zölle gut ist, auch kräftig hinzugekauft. Nur dann kam eine Phase der höheren Zinsen und ich hätte mir gewünscht, dass man es ist etwas ganz Klassisches. Du siehst eine Konsolidierung in der Branche, dann verbessern sich die Margen, weil du eine bessere Preissetzungsmacht hast und. Und genau das war in dieser Brenntag-Story drin. Nur, es hat sich so nicht materialisiert. Tatsächlich hat sich die Branche konsolidiert, aber insgesamt sind die Margen in der Branche nicht besser geworden. Und deswegen hat Brenntag auch nicht so davon profitiert, wie ich mir das erhofft hätte. Kurzum, ich würde die Brenntag nehmen in diesem Aktienduell, aber kaufe letztlich beide nicht.
Okay, also Brenntag auch wieder aus der längerfristigen Perspektive heraus verargumentiert, ne?
Absolut. Okay. Und sie haben auch, ja. Sie mussten dann die Dividende auch mal gleich halten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie sie zurücknehmen müssten. Kann man aber leicht nachgucken. Aber tendenziell haben sie schon immer darauf geachtet, genügend auszuschütten. Das heißt, es ist kein uninteressanter Dividendenzahler. Und vergessen wir auch nicht, Chemie ist ganz viel auch Grundlast. Also wenn man immer sagt, ja, wenn die Konjunktur schwach ist und, das ist so ähnlich wie beim Öl. 90% des Öls wird immer verbraucht, ob wir nun Rezession haben oder Hochkonjunktur. Und Chemie ist natürlich auch konjunkturell bedingt, aber selbst sofern jetzt nicht alles komplett stillsteht, ist da immer noch ein Grundabsatz die ganze Zeit vorhanden. Das heißt also, dass die mal keine Dividende bezahlen, ist unwahrscheinlich.
Von 2024, Lars, auf 25, da hat Brenntag die Dividende gekürzt, leicht. Ja. Jetzt steigt sie aber wieder und aktuelle Dividendenrendite 3,3%, BASF 4,5. Das nur mal fürs Protokoll.
Aber das interessiert mich ja nicht mit Hebel 30.
Nee, das interessiert dich nicht. Das ist nicht dein Problem.
Gut, ja, ich glaube, schlauer wird's nicht mehr. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Danke, Lars, danke, Sebastian. Und ja, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Schaut einfach mal unter www.bei-the-tip.de vorbei. Und wir freuen uns über eine solide 5-Sterne-Bewertung und natürlich auch ein paar nette Kommentare auf YouTube. Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.